Guten Morgen. Vor 14 Tagen stand ich schon mal hier und ja, da hat man nicht so ganz die Kurve gekriegt, weil die Zeit schneller war wie mein Reden. Und ich habe mir jetzt nochmal Gedanken gemacht, so wie würdest du das Ganze umschreiben, wie würdest du das Ganze nennen, weil es ist irgendwo der vorige Sonntag, der Mittwochabend und heute so eigentlich ein ganzes Thema und ich würde es nennen, denk größer. Denk einfach größer. Einmal, wenn du an Gott denkst, denk so groß, wie du kannst und dann denk größer, weil es ist größer. Und genauso an dich, an dein Leben. Wir hatten uns Gideon mal so angeguckt, nur den einen Vers, wie seine Berufung war. Ja? Wie der Engel zu ihm kam, zu diesem ängstlichen Mann, der im Verborgenen tricht, weil er Angst hatte, die Amalekiter nehmen ihm wieder das Zeugs alles weg, der nachts ein Opfer bringt, damit es die Leute im Dorf nicht sehen und seine Sippe, weil er Angst hatte, er kriegt da einen drüber gebraten. Und dieser Engel sagt, du großer Krieger, zu so einem Angsthasen. Hätten wir nie gemacht. Wir hätten ihn analysiert und hätten gesagt, ja gut, okay, jetzt gehst du erstmal auf die Militärschule und dann machst du mal Ausbildung, so Grundausbildung, richtig. Und dann gehst du bei die GSG 9 und wenn du das alles überstanden hast, dann kannst du da hingehen mit 300 Mann und kannst mal versuchen, die zu schlagen. Aber Gott sah seine Persönlichkeit schon, als er sie noch überhaupt nicht gesehen hat. Und genauso sieht er dich und genauso sieht er mich. Dieser große Gott, dieser Gigant. Und gestern Abend war ich alleine, zum Teil zu Hause. Nachher kam meine Frau wieder. Kannst du dir ja was zu essen machen? Ja, kann ich. Ja, dann mache ich mir dann so mein gebrutzeltes und da gehören Eier dazu. Mach den Kühlschrank auf. 4 Eier drin. Wenn du jetzt 3 nimmst, bleibt noch 1 übrig. Ja, wenn du 4 nimmst, ist keins mehr da. Was hat die jetzt morgen vor? Haben wir noch Eier? In die Speisekammer, in den Kühlschrank geguckt. Ach, da sind noch 10 Eier drin, kannst 4 nehmen. Ja, so denken wir ja, logischerweise. Ja, das ist unsere ganz normale Logik. Und Gott ist ganz anders. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ganz banal und ganz primitiv, aber damit wir es verstehen, damit ihr das nächste Mal, wenn ihr ein Ei aus dem Kühlschrank nehmt, das im Kopf drin habt. Gott gehören alle Eier. Auf der ganzen Welt. Alle. Und wenn das 10 Millionen sind, dann nehmen die nicht ab. Da wird kein Ei von weniger. Wenn ich 1 rausnehme, bleibt die Zahl gleich. Wenn ich 2 rausnehme, wenn ich 10 rausnehme, wenn ich 100 rausnehme, Gott hat kein Ei deswegen weniger, weil er immer die Fülle hat. Er hat immer das Ganze. Seine Liebe ist komplett. Seine Größe ist komplett. Ich kann davon so viel nehmen, wie ich will. Ich muss nicht gucken, ist noch was im Kühlschrank oder nimmt da was ab bei ihm. Er hat alles. Und wir haben dann immer Angst. Jetzt habe ich schon so viel genommen, wie viel wird dann noch übrig bleiben? Wir brauchen keine Angst zu haben. Gott hat die komplette Menge. Und ich darf nehmen, wenn ich einen Kuchen backe, da kann ich noch ein Ei mehr reinhauen. Ja, es macht nichts. Das heißt, ich kann noch einen Pfund Liebe mehr geben. Gottes Liebe ist unendlich, ich kriege wieder nach. Nur mal so einem ganz kleinen Beispiel von einem Ei. Ja? Oder dann habe ich gelesen den Vers in 2. Korinther 3, Vers 17. Da steht das mit dieser Freiheit. Nun ist der Herr aber der Geist und wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und wir alle spiegeln mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Daher werden wir selbst in sein Bild mit ständig zunehmende Herrlichkeit verwandelt. Ich habe das gesagt, mit diesem Läutern, wenn man Metall läutert, das Metall wird so lange geläutert, bis man sich drin als Spiegelbild sieht, dann ist es rein. Dann weiß der Meister, jetzt ist kein Dreck mehr drin. Ja? Und wir dürfen auch diese Freiheit genießen, diese Freiheit von außen, aber auch diese Freiheit von innen. Und dann habe ich überlegt, was machst du da oder bringst du da für ein Beispiel? Was kann man da, dass man es versteht? Weiß nicht, wer von euch schon mal das Vergnügen hatte, eine Kreuzfahrt zu machen. Wenn man auf so einem riesengroßen Kreuzfahrtschiff ist, da gibt es dann ein Buffet. Und man kann wirklich nicht alles essen, auch nicht alles probieren. Es geht nicht. Es ist so viel, man kann es nicht. Ja, da gibt es, was weiß ich, 30 verschiedene Sorten Brötchen. Wenn du jedes probiert hast, hast 30, wenn du nur überall mal reinbeißt, wie die Amis das machen, dann lassen das dann liegen und geben solche Teller wieder zurück. Aber ich habe die Freiheit, dort auszuwählen. Ja, und ich habe die Freiheit, mir da so viel zu nehmen, wie ich will. Ich kann da 10 Teller voll holen. 20 Teller, 30 Teller. Ja, keine Ahnung, vielleicht wird irgendwann mal einer sagen, nee, jetzt tickst nicht richtig, aber hör mal auf. Aber rein rechtlich kann ich an diesem Buffet mich bedienen bis zum Abwinken. Und ich kann nehmen, wovon ich will und wie viel ich will. Ah, da gab es belgische Waffeln, frisch gebacken, so dick. Und dabei heiße Kirschen mit Sahne. Die habe ich dann morgens zum Frühstück gegessen. Pervers, aber oh, lecker, ja. Dann kam dann mein Verstand und hat mir gesagt, wenn du davon 2 isst, hast du einen ganzen Tag zu tun mit deinem Zucker, um den wieder irgendwo auf ein normales Maß zu bringen. Ja, also isst du eine und das ist schon mehr wie gesündigt. Meine innere Freiheit als Entscheidung hat meiner äußeren Freiheit, mich zu bedienen, Einhalt geboten. Wenn du das jetzt noch isst, oh, sieht lecker aus, aber dann hast du einen ganzen Tag Probleme, weil du eine Wampe hast, dann brauchst du Mittag nichts zu essen. Mittag gibt es aber auch wieder Essen. Ja? Es gibt einmal die Freiheit des Auswählens, wie viel ich will. Es gibt aber auch die Freiheit meines Geistes, meines Verstandes zu sagen, hier ist eine Grenze. Oder das esse ich nicht, weil ich das nicht vertrage. Wenn ich Sushi esse und dann Kuchen und danach Marmelade und danach, was weiß ich, irgendwann ist da noch ein bisschen Seegang und dann lasse ich mir das alles nochmal durch den Kopf gehen. Da sagt mein Verstand, nein. Ja, der eine Geist sagt auch dem anderen, das funktioniert nicht. Mein äußerer Geist, meine Hände, mein Dings, kann sich bedienen an einer unheimlichen Vielfalt. Ich kann mich in der Welt bewegen, ich kann überall hingehen. Ja, aber mein innerer Geist sagt, wenn ich da hingehe, tut das dir nicht gut. Lass das lieber. Ja, wir haben Freiheiten. Wir haben unendliche Freiheiten. Und je mehr ich mich kenne und meinen Körper kenne, die Tabea weiß das genauso gut wie ich, desto mehr schätze ich das ein, was ich mir nehme. Und je mehr ich die Bibel kenne, je mehr ich weiß, was in seinem Wort steht, desto mehr weiß ich, wenn ich das mache, wenn ich mir diesen Film angucke, diesen Horrorfilm, und dann habe ich eine Woche Beschäftigung damit, weil ich den nicht aus meinem Kopf rauskriege. Ich weiß, das ist ein Film, ich weiß, das ist alles nur gespielt, das ist alles nur gesponnen, aber ich habe damit ein Problem. Ja? Also habe ich doch die Freiheit, es zu machen oder die Freiheit, es nicht zu machen. Wenn ich weiß, es belastet mich, dann mache ich es nicht. Wir haben diese Freiheiten. Wir setzen uns oft selbst Grenzen und sagen, nee, ich esse jetzt nur Vollkornbrot, ich esse jetzt nur morgens Käse, keine Wurst und nichts. Okay, ist ja in Ordnung. Aber wenn ich das andere nicht mal probiert habe, weiß ich ja nicht, dass das schmeckt. Ja? Vielleicht sage ich dann, oh ja, was habe ich da jahrzehntelang vergeudet. Ich hätte ja jeden Morgen auch Wurst essen können, das schmeckt ja viel besser wie Käse. Ja? Wir haben die Freiheit, auch auszuprobieren und zu gucken. Aber wenn es dann nicht passt, auch zu sagen, nee, das ist nichts für mich. Wenn ich Leberwurst esse, habe ich den ganzen Tag ein Gespräch mit mir selbst. Ja? Oder Gurken oder irgendetwas. Wir merken es doch an unserem Körper. Aber Freiheiten haben wir doch. Wir haben doch diese Freiheit. Und Gott sieht uns. Er sieht uns jetzt schon viel weiterentwickelt. Und ich habe gesagt, da gibt es ja noch dieses Beispiel mit David. Und eigentlich bin ich darüber gestolpert, über den 27. Psalm. Jetzt müssen wir den ganzen Psalm mal so Vers für Vers nochmal so auseinandernehmen. Aber so der eine Vers, das ist der Vers 10 oder 9, nee, Moment, 10. Auch wenn mich Vater und Mutter verlassen, Jahwe nimmt mich bei sich auf. Ganz einfacher Vers. Aber wenn man die Geschichte von David sieht, wenn man das sich anschaut in 1. Samuel 16, das lese ich aber jetzt mal, nur um es zu verstehen. Saul sollte in den Krieg ziehen und sollte alles vernichten. Alles. Mann, Maus, Kind, Schaf, Hund, alles. Und er hatte Vieh aufgehoben und wollte das Gott opfern. Er hatte etwas vollkommen Unrechtmäßiges gemacht. Er hatte aus der Welt ein Opfer genommen und wollte es Gott geben. Allein der Gedanke, da könnt ihr euch mal mit beschäftigen. Dann kommt Samuel und sagt, weil du gesündigt hast gegen Gott. Das war ja gut gedacht. Ich nehme jetzt das beste Vieh von denen, alles andere bringen wir um. Und dann haben wir gute Opfertiere, da können wir dann Gott ein Opfer bringen. Aber Gott wollte von den Amalekitern kein Opfer haben. Er wollte, dass er die auslöscht. Und genauso ist das ja auch mit unserem weltlichen Hang, wo wir in der Welt sind und dann noch meinen, wir könnten da was mitnehmen in unser Christsein. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann sagt Gott zu Isai, geh nach Bethlehem und. Und dann hat der Samuel, der hat Angst. Der große Prophet hat Angst, wenn ich da hingehe und einen neuen König salbe, da bringt Saul mich um. Da geht er dahin. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob Gott es gesagt hat oder er die Idee hatte, zum Opfern. Weil opfern darf man ja. Das kann ja Saul auch nicht verbieten. Also macht sich Samuel auf nach Bethlehem und dann sagt er in Vers 2 am Ende, ich bin gekommen, um Jahwe ein Opfer zu bringen. Lade Isai zu dem Schlachtopfer ein, dann werde ich dir zeigen, was du tun musst. Du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Das sagt Gott zu Samuel. Samuel tat, was Jahwe ihm befohlen hatte und ging nach Bethlehem. Da eilten ihm die Ältesten der Stadt voller Angst entgegen. Bringst du Frieden? Fragten sie. Ja, Frieden, antwortete er. Ich bin gekommen, um Jahwe zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Dann heiligte er Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfermahl ein. Als sie dann kamen und der Eliab sah, dachte er, hier steht Jahwes Gesalbter vor Gott. Aber Jahwe sagte zu Samuel, sieh nicht auf seine Erscheinung und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Er ist nicht so, wie der Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Jahwe aber sieht auf das Herz. Dann rief Isai Abinadab und ließ ihn vor Samuel treten. Doch dieser sagte, auch ihn hat Jahwe nicht erwählt. Nun ließ Isai Shammah kommen, aber Samuel sagte, auch ihn hat Jahwe nicht erwählt. So ließ Isai 7 seiner Söhne an Samuel vorbeigehen. Aber Samuel sagte ihm, von diesen hat Jahwe keinen erwählt. Deshalb fragt er, sind das alle deine Söhne? Isai sagte, der Jüngste ist noch übrig, aber der hütet nur die Schafe. Da sagte Samuel, schick jemand hin, lass ihn holen. Wir werden uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er gekommen ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Da kommt der Bundespräsident nach Bischofen und will einer Familie das Bundesverdienstkreuz verleihen. Und zwar jedem. Und dann kommen die und dann heftet er an und alle sind da. Ein einmaliges Erlebnis. Ihr müsst euch das vorstellen, der Samuel kommt nach Bethlehem, dieses kleine Örtchen, und will da opfern. Das war ein Privileg für die. Die hat die auf den Berg gehoben, höher konnte man die überhaupt nicht heben. Das war für die die allergrößte Ehre. Und dann lädt er auch noch Isai, eine Familie, selbst ein. Und dann heftet er das Bundesverdienstkreuz an, dem ersten, dem zweiten, dem dritten, und dann hat er noch eins auf dem Tablett. Wie muss der David sich gefühlt haben? Könnt ihr euch das vorstellen? Da ist ein Ereignis, ich weiß noch, als die holländische Königin damals nach Dillenburg kam, mir in der Schule, alle mit Fahnen, haben wir da alle auf dem Sportplatz gestanden, wie der Hubschrauber gelandet ist, das war, ich kannte die Frau ja nicht, aber wir haben halt eben alle da gejubelt, ja. Das war schon etwas, was ich auch nicht vergessen habe. Und was wird da in Bethlehem los gewesen sein? Der Prophet ist da. Der bringt hier bei uns, in unserer kleinen Hütte hier, ein Opfer. Und wir sind alle eingeladen, wir sollen uns heiligen. Heiligen hat eine Zeit gedauert, das ging ja zack, zack. Ja, die mussten da tagelang ihre Reinigungsgebote einhalten und alles Mögliche. Und der David hat das überhaupt nicht mitgekriegt. Der war überhaupt nicht da. Versetzt euch mal in dem seine Situation. Da ist in Bischofen ein einmaliges Ereignis und an dich denkt überhaupt niemand. Als Isai dann so gefragt wird, so, ich habe es ja auch eben noch so ein bisschen betont, ja, alle Söhne, da war da noch was. Irgendwo da draußen ist noch einer, der hütet die Schafe. Und dann kriegt er das erste Mal Bedeutung. Da kriegt David das erste Mal Bedeutung. Weil Samuel sagt, holt ihn. Bevor der nicht da ist, fangen wir nicht an zu essen. Das kann kalt werden, das könnt ihr noch aufwärmen, das ist egal, wie lange das dauert. Bevor der nicht da ist, geht es hier nicht los. Gott hatte das Potenzial in David gesehen. Niemand hatte irgendetwas in ihm gesehen. Und Gott hatte das gesehen. Da ist einer, den die alle übersehen haben, wo sogar der Vater und die Mutter nicht dran gedacht haben. Deswegen steht das so im Psalm 27. Da macht er so ein, das hat sich ganz tief bei dem eingeprägt. Auch wenn Vater und Mutter dich verlassen, keinerlei Anerkennung bei den Eltern. Gott ist da. Gott steht zu uns. Und wir, was machen wir alles so? Wie oft mühen wir uns um Anerkennung? Vielleicht bist du in der Situation, dass du von deinen Eltern nie gelobt worden bist. Dass deine Eltern nie stolz auf dich waren. Weil wir sind ja alle gute Schauspieler und wir haben ja auch alle ein Gespür. Wenn wir mehrere Geschwister waren, dann merkt man etwas. Der wird vorgezogen. Man hat dieses Empfinden. Oder der ist was Besseres. Und wenn der was sagt, dann reagieren die Eltern. Und wenn ich was sage, das zählt nicht. Kennen wir solche inneren Gefühle bei uns? Und wie ist das denn, wenn man dann keine Anerkennung erfahren hat von zu Hause aus und man sich dann müht, man dann die Pflege übernimmt oder man Dinge macht, den Garten in Ordnung hält, nur um etwas Liebe irgendwo zu bekommen, um etwas Anerkennung zu bekommen von anderen Menschen. Oder auf der Arbeit, in der Firma, strampelt, damit endlich mal der Chef einem auf die Schulter haut und sagt, das hast du gut gemacht. Der andere ist viel schlechter. Und der wird immer gelobt. Du hast eigentlich mehr Umsatz, du hast eigentlich mehr Stückzahlen. Du backst einen besseren Kuchen, der schmeckt auch viel besser. Nur die anderen Leute sagen, wenn die einen bringt, wo nur der Boden unten ist und nichts drauf liegt, oh, hast du einen wunderbaren Boden gemacht. Du brauchst eine Sachertorte und ich sage, ja, hast ja auch einen Kuchen mitgebracht. Diese Anerkennung, wir merken das doch innerlich in uns drin. Und dann strengen wir uns mehr an. Dann wollen wir das, weil das in uns Menschen verankert ist. Lass es sein. Es bringt nichts. Es macht dich kaputt. Suche deine Anerkennung bei Gott und nicht bei Menschen. Du wirst bei Menschen deine Anerkennung nicht finden. Du wirst immer unzufrieden sein. Egal wie es ist. Und wenn sie dir immer auf die Schulter hauen, dann fehlt immer noch irgendetwas. Weil wir sündige Menschen sind, weil wir nicht zufrieden sind, weil diese Unzufriedenheit in uns ist. Und David hat das erkannt. David hat das ganz klar gemacht. Ich suche bei Gott meine Erfüllung. Auch wenn meine Eltern nicht zu mir gestanden haben, wenn die mich vergessen hatten, wenn niemand an mich gedacht hatte. Gott hat an mich gedacht, als ich auf der Flucht war. Gott hat an mich gedacht, als ich Saul hätte töten können. Aber ich glaube, ich hätte ihn getötet. Er hat es nicht gemacht, in dieser Höhle. Wenn mich einer so geärgert hätte, so gereizt hätte, und wenn es immer so Stückchen um Leben und Tod geht und du hast dann die Möglichkeit, das ganze Blatt zu wenden, da gehört schon Gottvertrauen zu, das nicht zu machen. Es war ja damals nicht so wie heute mit Strafprozessen oder irgendetwas, der hätte den umgebracht, dann wäre er König gewesen, dann war alles in Ordnung. Ja, also man muss das ja mal auch von der Seite der damaligen Geschichte sehen. Und er hat es nicht gemacht. Was sagt er da? Der ist von Gott gesalbt und da werde ich mich nicht dran vergreifen. Das allein ist schon ein Thema, wo man drüber nachdenken kann. An Gott Gesalbte sich vergreifen. Wo hört meine Liebe auf? Wo fängt meine Liebe an? Wer führt mich? Wer leitet mich? Gott oder meine Anerkennung bei anderen Menschen? Sicher ist das schön, wenn man die hat. Sicher fühlt man sich da gut. Aber das ist immer nur, wenn ich in meinem Leben zurückblicke, auf Zeit. Das hört dann irgendwann auf. Und dann sucht man wieder woanders Anerkennung. Dann sucht man wieder woanders irgendetwas. Es sei denn, man hat wirklich einen Freund oder eine Freundin. Und die zu finden und zu haben, das ist mehr wert wie Gold, wo man wirklich alles mitteilen kann. Und die meisten Menschen haben keinen oder keine. Und da kann man sich an Gott wenden oder an den Herrn Jesus. Er ist verschwiegen. Er sagt nichts weiter. Und er gibt. Die Eier im Kühlschrank werden niemals leer, weil er alle hat. Er hat alles. Und er ist ein Geber. Er fordert nichts zurück. Jetzt habe ich dir 20 Eier gegeben, jetzt habe ich keine mehr, jetzt musst du mir auch mal 10 geben. Das gibt es bei Gott nicht. Er fordert nichts zurück. Er gibt alles. Ohne Forderungen. Wo gibt es denn so einen Freund? Wo gibt es denn so einen Arbeitgeber, den ich Handschuhe gekauft hatte, Hat die da liegen. Da waren welche, die haben jeden Tag einen Handschuh. Entweder waren die weg oder kaputt oder dreckig oder neu oder irgendetwas. Und irgendwann hast du dir gesagt, wenn du 50 Handschuhe gekauft hast bei 3 Leuten und die waren in 14 Tagen weg, jetzt ist Schluss, jetzt arbeite dir ohne Handschuhe. Ja? Mein Gott, ist das nicht so? Das sind da LKW-weise. Du kannst jeden Tag 20 mit nach Hause nehmen. Es ist da. Aber das muss man realisieren. Das muss man im Leben umsetzen. Weil wir in einer ganz anderen Kultur, in einer ganz anderen Lebensweise groß geworden sind. Ein Nehmen und Geben. Ich dir Geld gebe, will ich normalerweise was dafür haben. Aber mittlerweile geht das ja auch nicht mehr. Bei Gott ist das genau umgekehrt. Auch wenn er keine Geschäfte macht, gibt es trotzdem Zinsen. Es gibt immer Zinsen und es gibt immer den Höchstsatz an Zinsen. Ich brauche nicht zu jonglieren irgendetwas. Es hört auch nicht auf. Irgendwann wird hier unser Geldsystem mal einen gewaltigen Knall kriegen. Das ist so absehbar, das weiß auch jeder. Und dann geht es wieder von klein auf, kriegt jeder wieder 200 Euro oder 200 Gulden oder irgendetwas und dann fangen wir wieder an, weil der Blase irgendwann platzt die. Bei Gott ist das nicht so. Es ist da, unendlich. Er ist so groß. Und das Einzige, was er haben will, das ist seine Ehre. Da ist er eifersüchtig. Er will seine Ehre haben. Und geben wir Gott die Ehre. Das ist das höchste Gut, was wir ihm geben können. Wie viele Leute treten ihn mit Füßen, verspotten ihn, hält er alles aus, ohne mit der Wimper zu zucken, weil er viel größer ist, weil er viel höher ist und weil er vollkommen ist. Und wir, um es mal zusammenzufassen, suchen immer irgendwo Anerkennung. Hört auf damit. Ihr lauft euch tot. Sucht die Anerkennung bei Gott. Allein das lohnt sich. David hat das wunderbar kapiert. Und Gott sieht in dir schon das Perfekte. Er sieht in dir, was er sehen will, nicht was du siehst. Der David hat sich damals auch noch nicht gesehen als König, als Kriegsheld oder als irgendetwas. Hat er vielleicht von geträumt, als er auf dem Stein saß und die Schafe beobachtet hat. Aber wissen konnte er das nicht. Aber Gott sieht das. Er sah in einem Gideon einen großen Krieger und er sieht in dir einen großen, nur pack es an.